Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Verschwörungsfragen, ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute werde ich ausnahmsweise mal im Sie bleiben und das hat einen Grund, weil wir heute, was ich glaube, in Baden-Württemberg ganz Neues machen. Wir haben einen Dialog der Gewaltenteilung. Mein Gast heute ist nämlich Jörg Müller, der Präsident des Oberlandesgerichtes Karlsruhe. Aber er ist nicht nur Präsident des Oberlandesgerichtes, sondern auch Podcaster, Sand versus Seide. Einige werden ihn schon kennen. Sehr aktiv und auch sehr mutig aktiv im Bereich digitale Souveränität und im Fediversum. Also es gibt eine Menge Sachen, die uns verbindet. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir hier mal in den Dialog hinein. Herr Müller, herzlich willkommen und die Hörerinnen und Hörer sind gespannt. Was ist ein Präsident eines Oberlandesgerichtes und wie wird man das?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Spoiler, man kann auch OLG-Präsidenten duzen und im Fediverse passiert das auch, das ist mir auch ganz recht. Ja, was ist das für einer, so ein OLG-Präsident? Wie wird es mir sowas? Man wird es eigentlich zufällig. Ich wollte was ganz anderes werden. Ich hatte eine ganz klare Vorstellung, was ich mit meinem Jurastudium mache. Ich wollte mich Journalist werden. Hat nicht geklappt. Ich hatte mich damals bei der Zeit beworben für ein Volontariat und die haben gesagt, studieren Sie erstmal was Richtiges. Und dann habe ich gemacht wie Tucholsky. Man ist erwachsen, wenn man das tut, wenn man etwas tut, obwohl es einem die Eltern empfehlen. Und nachdem alle gesagt haben, du musst Jura machen, habe ich mich lang gesträubt und es dann doch gemacht.
Na, wir sind froh. Ich meine, jetzt haben wir einen Oberlandesgerichtspräsidenten, der auch Medien mag, der auch mit Medien arbeitet. Warum das Fediversum?
Also für mich war klar, zunächst mal, es reicht nicht mehr in diesen Zeiten über die normalen Medien zu kommunizieren. Ganz einfach, wenn man da riesige Anteile der Menschen nicht mehr erreichen. Ist sowieso schon die Frage, wie weit man als Jurist mit juristischen Themen in juristischer Sprache Menschen so erreicht, dass sie einem verstehen und überhaupt noch zuhören wollen. Aber mir war eben klar, ganz viele Menschen tummeln sich ganz woanders. Und das sind eben heutzutage zum großen Teil die Social Media. Und die unterteilen sich eben in zwei Gruppen. Es gibt die kommerziellen Social Media, die letzten Endes ein einziges Ziel haben, Verweildauer zu erzielen. Und das heißt, da laufen Algorithmen, die entweder Sucht auslösen oder die eben eine emotionale Bleibebindung auslösen sollen. Und da geht es aber dann eben immer um den Inhaltsaustausch. Und dann bin ich aufs Fediverse aufmerksam geworden und dachte, das ist genau das, was ich eigentlich gern habe. Es ist kein Algorithmus dahinter. Es ist eine aktive Vernetzung. Ich suche mir das, was ich, mit wem ich mich austauschen will. Und durch das Fehlen der Algorithmen habe ich auch die Möglichkeit, dass ich ohne Shitstorm auch kontrovers diskutieren kann. Und hat sich sehr bestätigt. Also ich poste ja viele Sachen parallel auf kommerziellen Social Media und in Fediverse. Und ich muss sagen, nicht nur die, schönes Wort, Interaktionsrate ist im Fediverse viel höher, sondern die Qualität der Diskussion ist eine völlig andere.
Ja, das kann ich voll bestätigen. Also es ist so, dass ein Großteil der Leute, mit denen ich als Antisemitismusbeauftragter zu tun habe, die sich radikalisiert haben, die verroht sind, tatsächlich auf den, ich sag sogar manchmal antisozialen, auf den Konzernmedien aktiv sind, weil da wird das Emotionalisierende, das Dualistische, das Verschwörungsmythologische eher verstärkt, während man im Fediversum Blogs, Mastodon, Podcasts sehr viel dialogischer miteinander umgeht. Ja, da ist es einfach, man versucht sich nicht gegenseitig niederzubrüllen, sozusagen.
Genau, also haben wir ja auch zueinander gefunden, witzigerweise, ne? Indem ich zunächst mal einfach Kritik an was angebracht haben, was sie geschrieben hatten. Und das fand ich so bezeichnend und das fand ich auch interessant, wie die Diskussion dann im Fediverse begleitet wurde zwischen uns beiden. Ja, das hat eben nicht zum Riesenstreit und Eklat geführt, sondern zum Zusammenkommen, also über die Auseinandersetzung zum Zusammensitzen. Und das ist eine Erfahrung, die ich im Fediverse wirklich immer wieder mache, dass die Leute viel offener sind, sich auf Kritik, auf Gegenargumente einzulassen und richtig einsteigen. Und da kommt auch viel mehr Inhalt in der Diskussion. Also auf kommerzielle Social Media, da gibt's dann Likes und was weiß ich oder Kurzkommentare, aber ganz wenig Inhaltsinput. Und das finde ich so bereichernd am Fediverse. Da lohnt sich wirklich, die Kommentare zu lesen, weil da richtig was drin steht.
Ja, ja. Ja, ich nenne das sogar Neurohacking, also was Konzernmedien machen, dass ja gezielt geguckt wird, was funktioniert, welche Farben, welche Trigger, Videos, die direkt angehen. Ja, man kann nicht entscheiden, ob man die gerade sehen will. Ich sehe auch viel in Schulen, was das auch mit jungen Leuten anrichtet. Also ich habe da durchaus auch Sympathien, dass man da eigentlich strenger regulieren muss.
Ja.
Jetzt ist ja zum Beispiel Daniel Günther, ein Ministerpräsident, ist da ja sogar in die Debatte reingegangen und wird jetzt wiederum verklagt oder auf Unterlassung verklagt. Da haben sie sich auch zu geäußert. Also sie verfolgen die Debatten und bringen sich auch ein.
Ich glaube, das muss man auch. Also wenn wir relevant sein wollen als Justiz, wenn wir wahrgenommen werden wollen, als ein wichtiger Faktor dafür, dass es in unserem Staat fair und demokratisch und rechtsstaatlich zugeht, dann müssen wir auch in solchen Debatten uns beteiligen. Nicht in dem Sinn, dass wir das sozusagen beurteilen und uns zur Partei machen oder da einseitig engagieren, aber indem man vielleicht an etlichen Stellen die Dinge klar macht, erläutert, Hintergründe aufzeigt und Strukturen klar macht und auch für Werte eintritt. Ja. Und gerade das ist ja letztlich also eine bewusste Kampagne, das ist ja nicht irgendwas, was jetzt von sich aus passiert ist mit dem Daniel Günther, sondern im Prinzip hat man hier dankbar ein Stichwort aufgegriffen, hat verkürzt, hat verfälscht und das Ganze eskaliert, um eine richtige Hetzkampagne draus zu machen. Weil der Mann natürlich für was steht, was man ungern sieht von dieser Seite. Ja. Der steht für Vielfalt, der steht für Demokratie, der steht für Toleranz, der argumentiert differenziert. Ja, es ist jemand, der sein Bundesland als erstes in der Bundesrepublik in Richtung digitaler Souveränität zu führen versucht hat. Die haben zu 80% die Landesverwaltung auf Open Source umgestellt. Ja, das wird von vielen natürlich nicht gern gesehen. Ja, und dann versucht man eben an der Stelle ihm das Bein zu stellen. Und diese Medienmacht über Social Media und über interessengesteuerte Medien, die eben nicht hauptsächlich Bericht als Hauptziel haben, ist schon sehr wirkmächtig.
Ja. Ich meine, das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen interessiert. Wir haben jetzt schon Begriffe verwendet, Gewaltenteilung, digitale Souveränität, Fediversum. Mhm. Ich will kurz mal versuchen aufzusuchen. Wir haben auch gesagt, dass wir uns ein bisschen gegenseitig auch befragen. Aber tatsächlich, Gewaltenteilung ist aus meiner Sicht etwas, ich würde schon sagen, zivil-religiös Heiliges. Keine Demokratie ist eine Demokratie ohne Gewaltenteilung. Da haben wir die vier Ebenen, also da haben wir die Exekutive, die Regierung, wir haben die Judikative, die Justiz, wir haben die Legislative, die Gesetzgebung und die Publikative, die Medienlandschaft, die gemeinsam eine demokratische Öffentlichkeit ergeben und die sich auch gegenseitig sozusagen im Blick haben. Ja, also Medien dürfen auch mal ein Urteil kritisch kommentieren. Die Justiz hat aber die Aufgabe, Regierungshandeln zu kontrollieren. Und wir sehen gerade ja in den USA, was passiert, wenn das nicht mehr geschieht. Ja, was oder wenn zum Beispiel ein ICE Agent jemand erschießen darf und es gibt keine juristische Untersuchung. Also deswegen auch sozusagen meine Freude, aber auch Befangenheit, weil für mich sozusagen Gewaltenteilung wirklich die Grundbedingung von Demokratie ist. Also ich finde das toll, dass sie das machen. Und gleichzeitig denke ich mir, das hätte schon viel früher beginnen müssen, weil ich bin Religions- und Politikwissenschaftler, aber trotzdem sozusagen erscheint auch mir die Justiz manchmal so ein bisschen wie eine Blackbox, lange Verfahren, unsichere Ausgänge. Und gerade der Anwalt, der jetzt auch den Herrn Günther verklagt und das News-Magazin, die haben mich auch schon angegriffen vor Jahren und mit Unterlassung. Und ich habe dann auch manchmal erlebt, dass Urteile in unterschiedlichen Instanzen unterschiedlich auffallen. Das, wenn man sich nicht auskennt, fühlt man sich da schon manchmal so ein bisschen verloren. Und deswegen finde ich sozusagen die Öffentlichkeit, die sie suchen, einfach total gut. Das baut Ängste ab vor der Justiz.
Ja, und ich glaube, was wirklich ganz arg wichtig ist, dass man in verständlicher Weise erklärt, wie die Dinge funktionieren. Darum würde ich auch gerne mal einen Schritt da zurückgehen mit diesen, Sie haben jetzt auf 4 Gewalten erweitert, das die klassische Gewaltenteilung kennt 3 Gewalten, aber Gewaltenteilung klingt so wie, naja, das hat man in Politik mal lernen müssen, aber eigentlich ist das was Abstraktes, was für uns keine Rolle spielt. das ist total zentral. Und damit es verständlich wird, muss man es, glaube ich, mal einfach ganz leicht in einfachen Worten runterbrechen. Es gibt eine Instanz oder eine Einrichtung, die schafft die Regeln. Und das sind die Parlamente und die sind vom Volk gewählt. Die Legislative, ja. Die schafft einfach die Regeln. Dann gibt's eine Einheit, eine Institution, die wendet diese Regeln an. Das ist die Exekutive, Regierung, Verwaltung. Und dann braucht's aber jemand, der kontrolliert, ob diese Regeln richtig angewendet wurden. Und das ist eben die Justiz. Und da kann man hingehen und sagen, der hat eine Regel, die eigentlich gilt, falsch angewendet. Ja, der hat mir Unrecht getan. Und die Aufgabe der Justiz ist dann zu sagen, Moment, wie wäre es richtig gewesen? Und so wird es jetzt gemacht. Das wird dann notfalls auch mit Zwang durchgesetzt. Und damit das bemerkt wird, wenn einer dauernd Regeln bricht, dafür braucht man eben das, was Sie als Publikative bezeichnet haben, nämlich die Öffentlichkeit, die Medien, die darauf aufmerksam machen können, die Freiheit brauchen, jederzeit was Kritisches schreiben zu dürfen. Ja. Und so wirken diese vier Kräfte ineinander. Und wenn man diese Kräfte nicht trennt, und jetzt komme ich als Bürger und sage, Moment mal, du hast ja beschummelt, das, so steht es doch gar nicht im Gesetz, böse Verwaltung. Und wenn jetzt Verwaltung und Normsetzung nicht gewaltengetrennt sind, dann sagt einfach die Verwaltung, dann ändere ich gerade mal kurz die Regeln. Ja. Und dann sind wir beim Willkürstaat. Ja. Dann kann jederzeit alles verändert werden, nichts ist mehr sicher, es gibt kein Recht mehr. Ja. Und was viele leider nicht verstehen, und warum, glaube ich, auch dieser Populismus und dieser Autoritarismus gerade so populär ist, das Charakteristikum von Willkür ist Willkür. Das heißt, es kann jederzeit jeden in jeder Situation treffen. Das ist nicht so, wenn ich jetzt gerade zu der Gruppe gehöre, die profitiert, dass es so alle Zeiten garantiert ist. Und es ist auch nicht so, dass wenn mir mein Oberchef sagt, aber über dich halte ich die Hand, dass ich das einklagen kann. In dem Moment, wo es dem anders besser passt, ist das alles weg. Und deshalb, Rechtsstaat, Freiheit, Demokratie gibt's immer nur, immer und für alle und gleich oder gar nicht. Und wenn man da anfängt, Ausnahmen zuzulassen, wenn man hier Gewaltenteilung durchbricht, das ist der Anfang des Wegs auf einer sehr, sehr schiefen Ebene, wo es ganz schnell bergab geht. Und da gibt es für niemand eine garantierte Bremse. Ja.
Also völlige Zustimmung und das ist auch ein bisschen der Kern meiner Arbeit. Ich habe das so formuliert, dass alle aufgeklärten Religionen und alle demokratischen Zivilreligionen die Menschenwürde als Mitte brauchen. Wenn die Menschenwürde in Frage gestellt ist, die steht ja in unserem Grundgesetz in Artikel 1, dann geht es nie gut.
Ja.
Und eine Podcast-Folge hier in Verschwörungsfragen war zum Beispiel in Grafeneck, wo das ja genau das durchexerziert worden ist.
Ja.
Wissen wenige, also dass die erste Gaskammer in Deutschland war in Baden-Württemberg, das war in Grafeneck. Und da sind so Menschen im Rahmen der sogenannten Euthanasie ermordet worden. Das waren auch ganz viele nicht-jüdische Menschen, auch jüdische, aber das waren Menschen mit Behinderung, Menschen mit Erkrankung. Das waren sogar Veteranen des Ersten Weltkriegs. Ja, ich möchte über denen dann auch nochmal, werde ich mal extra nochmal erzählen. Da muss man sich vorstellen, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der noch von den Nazis ein Ehrenkreuz erhalten hat, aber eben traumatisiert war, wird vergast und ermordet. Das ist genau das, wenn die Gewaltenteilung, die Menschenwürde einmal zusammenbricht, dann ist niemand mehr sicher. Ja, die Nazis haben auch im Röhm-Massaker NSDAP-Mitglieder hingerichtet und das versuche ich den Leuten immer wieder zu sagen, wenn ihr gegen Antisemitismus kämpft, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Queerfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, dann tut ihr damit anderen Menschen keinen Gefallen, sondern ihr schützt euch auch selber. Wenn es okay ist, eine Gruppe von Menschen zu entrechten und fertig zu machen, dann ist das ganze Prinzip, der Staat schützt mich, für alle erledigt. Dann ist niemand mehr sicher.
Genau. Und das, Sie sprechen einen total wichtigen Punkt an. Und ich möchte gerne noch sozusagen um eine Vorwarndimension erweitern. Das eine ist, wie wir es beide jetzt gerade gesagt haben, wenn ich einen ausgrenzen kann, kann ich jeden ausgrenzen. Wenn ich eine Menschengruppe aus meiner Menschlichkeit rausdefinieren kann, aus dem Recht rausdefinieren kann, dann kann ich es mit jeder tun. Und ein ganz wichtiger erster Schritt in diesem Rausdefinieren ist das Unsichtbarmachen. Und deshalb sind zum Beispiel diese Forderungen, man solle doch Inklusion doch bitte wieder zurückschrauben. Man solle doch bitte behinderte Menschen nicht mit Nichtbehinderten zusammen in die Schule schicken. Ja, man solle doch bitte Menschen aus dem Stadtbild ausgrenzen, weil das auch nicht so schön anzuschauen sei. Ja, diese Forderungen sind drauf oder zielen drauf ab, diesen ersten Schritt zu machen. Wer unsichtbar ist, kann ganz leicht auch rausdefiniert werden. Es gibt ein Experiment, das fand ich immer so beeindruckend. Man spricht ja immer davon, wenn jemand so überbehütend ist als Elternteil, wie eine Glucke, ja, wie ein weibliches Huhn. Und das, also wenn man einen Huhn mit seinen Küken irgendwo rumlaufen lässt und die Küken sind bedroht, also das Huhn kann wahnsinnig aggressiv werden, alle verscheuchen, weit über seine normalen Kräfte. Machen Sie eine Glasglocke über so ein Küken, sodass diese Glucke das Küken nicht mehr hört. Reagiert die überhaupt nicht mehr. Und so funktioniert Ausgrenzung. Unsichtbar machen, unhörbar machen. Drum sind auch solche Forderungen, wenn man es manchmal auf Social Media hört, wir haben ja nichts gegen Queere, die sollen bloß nicht so laut sein oder wir wollen keine CSD-Demonstrationen. Das ist nicht immer bewusst in die Richtung gezielt, aber die Wirkung ist genau das. Unsichtbar machen, den Schutz entziehen, dieses Wissen und die Erfahrung, wir gehören alle zusammen, wir sind alle im Prinzip gleich und jeder hat so seine Spezialmacke, ja, aber im Grundsatz sind wir gleich, alle haben eine Menschenwürde. Genau darauf zielt es ab, das unsichtbar zu machen.
Und das ist auch ein Grund, warum ich die Publikative so wichtig finde. Es ist ja die klassische Staatsrechtslehre, kennt ja nur drei. Und dass man da tatsächlich das Mediensystem auch noch in den Blick nimmt, das ist ja noch eine relative Minderheitenposition. Aber ich halte es für ganz entscheidend. Es ist natürlich nicht nur in der Religion so, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Recht auf Basis von Schrift habe oder auf Basis von mündlicher Überlieferung. Ja, Gewohnheitsrecht. Ja, und das ist ja bei uns in Deutschland Sachsenspiegel und so weiter. Das ist ein ganz langer Prozess, bis das Recht verschriftet wurde. Und das Judentum war eben tatsächlich die erste Religion der Alphabetisierung, ja, die erste heilige Schrift in Alphabetschrift, wo auch jedes Kind dann theoretisch lesen und schreiben lernen konnte. Der Begriff der Bildung kommt direkt daher. Mhm. Ja, 1. Mose 1,27, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Also sowohl die Idee von Menschenwürde wie auch von Bildung haben da gemeinsame Wurzeln. Und deswegen, wenn Leute an Verschwörungsmythen glauben, wenn sie an glauben, das sind irgendwelche Verschwörer, die die Medien kontrollieren und die Wissenschaften und die Parlamente und die Gerichte, dann landen die praktisch immer im Antisemitismus. Mhm. Also es ist sozusagen, das ist die Gruppe, die sie dann so als überlegen vorgestellt wird, dass die angeblich alle anderen kontrollieren. Aber ich bin da also ganz bei ihnen, am Ende trifft's immer alle. Dann wird zum Beispiel schon 15. Jahrhundert hieß es dann Hexensabbat. Ja, da wird Frauenfeindlichkeit und Judenfeindlichkeit wird verbunden und man sagt, ja, die begehen den Hexensabbat und dann hat man Inquisitionsprozesse, die natürlich nicht dem entsprechen, was wir uns heute unter rechtsstaatlichen Prozessen vorstellen, aber schon auf Basis von Schrift waren Hexenhammer und dergleichen und es sterben Menschen. Ja. Und deswegen ist sozusagen die Infragestellung von Gewaltenteilung, deswegen ist das für mich so wichtig, dass ich bin aber ganz bei Ihnen, dass wir an der Stelle wirklich genau hingucken müssen und dass es schnell gesagt ist, Verfahren dauern zu lange oder sind zu teuer, das mag auch durchaus manchmal eine Kritik berechtigt sein, aber im Grundsatz ist das etwas, was wir nicht aufgeben dürfen, weil dann geben wir alles auf.
Ja, also das ist auch überhaupt kein Sakrileg, Kritik an der Justiz oder an einzelnen Urteilen zu üben. Aber die Gewaltenteilung wird dort in Frage gestellt, wo ich sozusagen anfange, diese Institution zu delegitimieren. Ja? Also ich kann mich natürlich hinstellen und sagen als Bürger, das Urteil ist falsch oder die haben mich nicht richtig verstanden, mir wurde nicht richtig zugehört. Deshalb gibt es ja auch einen Instanzenzug, dass ich nochmal vor eine höhere Instanz ziehen kann. Alles okay. Gar kein Problem. Wenn ich mich aber hinstelle als Teil der Exekutive, als Teil der Regierung und sage, hier gibt's ein Urteil eines deutschen Gerichts, das mir ganz klar sagt, das, was ihr da gerade macht, ist rechtswidrig. Und ich stelle mich vor die Presse und sage, das lässt sich nur so erklären, dass der Richter, der das Urteil gefällt hat, in einer bestimmten Partei ist. Das ist Delegitimation und das untergräbt Rechtsstaat und Demokratie. Und da hilft's auch nichts, ehrlich gesagt, wenn dann dieses Video zurückgezogen wird. Denn das Entscheidende ist der Tabubruch. Wenn der Tabubruch passiert ist, ist das Tabu gebrochen. Und dann ist das was, auf das sich viele Leute berufen haben. Wenn selbst der das sagt, wird es ja wohl was dran sein. Ja. Und wir kennen ja diese 2-vor-1-zurück-Taktik von den Populisten. Ja. Ich äußere was Skandalöses, gern mehrdeutig. In dem Moment, wo ich eine riesen Welle damit losgetreten habe, sage ich, ja, so war es nicht gemeint, oder ich nehme es zurück, oder ich formuliere es ein bisschen anders, aber das Tabu ist gebrochen. Man kann sowas plötzlich sagen, und man kann sich da wieder dahinter verstecken, dass es ja vielleicht anders gemeint war, aber ich verschiebe sozusagen die Normalitätsgrenzen, ja.
Also Kritik an der Sache und sachlich ist okay. Kritik, die auf Delegitimation der Richterinnen und Richter der Justiz insgesamt zielen, dann wird's gefährlich.
Genau. Verstehen Sie, also ich sage immer, die Heiligendichte ist eine ubiquitäre Konstante. Ja, also einfach ausgedrückt, falsche 50er gibt's überall und auch die Justiz besteht aus normalen Menschen. Und auch da gibt's Leute, die fehlbar sind. Wir haben gerade einen Prozess, wo ein Staatsanwalt gestanden hat, dass er sich hat schmieren lassen von der von Kokainschmugglern, ja, und da Geheimnisse aus dem Dienst verraten hat. Alles das muss kritisierbar sein. Auch öffentlich, aber man muss eben unterscheiden zwischen der konkreten Kritik am Fall, an der einzelnen Entscheidung, an der einzelnen Person und der Delegitimation einer ganzen Institution.
Ja.
Ja, ich muss, wenn ich sowas behaupte, schon belegen können, dass dieses Urteil wirklich aus sachfremden Gründen falsch gefällt wurde, aber diese Unterstellung, das sei jetzt politisch motiviert, das entzieht sozusagen der ganzen Institution das Vertrauen ohne jeden Beleg.
Ja.
Ja. Und da ist die Grenze überschritten. Und da fehlt mir, ehrlich gesagt, auch bei Angehörigen von großen, grundsätzlich demokratischen Regierungsparteien die Sensibilität und zunehmend.
Ja. Das haben wir ja auch bei der Wahl der Verfassungsrichterin gesehen.
Ja.
Da war ja auch damals
ja.
Medien beteiligt, denen es eben drum ging, da was zu unterbrechen. Und
ja.
Also ich sehe das auch mit Sorge, dass man wirklich, man sieht in den USA Supreme Court, unsere Justiz kann man im Einzelfall selbstverständlich ja. öffentliche Kritik üben, das muss so sein. Aber wenn man sich
delegitimiert,
bitte?
Außer das OLG Karlsruhe.
Ja, ich war in Karlsruhe sogar auch mal eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Mhm. Also ich habe die Richterinnen und Richter in Karlsruhe als sehr zugewandt und offen erlebt. Die hatten sich für Erkenntnistheorie interessiert, gerade das Thema Fake News, digitale Radikalisierung.
Mhm.
Also meine Erfahrungen sind da eigentlich positiv. Ich habe bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass die Leute nicht interessiert. Schon Qualitätsunterschiede, wie in jedem Beruf,
ja,
klar.
Natürlich.
Aber insgesamt eine große Ernsthaftigkeit und auch eine große Dialogbereitschaft. Also Karlsruhe hat bei mir persönlich, das war vielleicht auch dem geschuldet, dass davor dann auch Demonstranten, das war damals Querdenken, ja, wo also diese Delegitimierung, mhm. ja, der Staat ist das Problem, mit Händen zu greifen war und wir, glaube ich, auch alle begriffen haben, ob jetzt aus der Wissenschaft, aus Exekutive oder Judikative, dass wir uns da nicht gegeneinander ausspielen lassen dürfen, sondern dass es natürlich Abwägungen gibt, aber dass es nicht okay ist zu sagen, Richter sind Verschwörer, ja,
ja.
Oder Journalisten oder Virologen sind Verschwörer.
Ja, also ich glaube, das ist vielleicht so eine Kernbotschaft, also kritische Diskussionen muss schon faktenbasiert sein und ich muss bereit sein, Belege zu bringen und andere gegenläufige Belege auch zu akzeptieren. Wo diese gemeinsame Faktenbasis verschwindet, verschwindet auch die Basis für Diskussion. Ja, und das erlebt man ja durch diese Bubblebildung in Social Media. Ich kann mich ja heute wirklich in einem Bereich aufhalten, wo alle der Überzeugung sind, dass die Erde flach ist. Wo ich keinerlei Widerspruch ernte. Wo es eine wunderbare Eigenwerbung gibt von so einem Flat-Earther-Verband, der sagt, wir sind über den ganzen Globus verteilt. Ja.
Flat-Earth-Society. We are gaining members around the globe.
Genau. Das war also, ja, also ist wunderbar. ich würde aber gerne mal zurückkommen zum Thema Fediverse und Medien. Sie haben mich ja vorhin gefragt, warum ich so begeistert bin vom Fediverse. Wir erleben ja mit der Digitalisierung einen ganz komischen Trend. Ja? Im Prinzip alle super, ultra, mega reichen, Elon Musk mal ausgenommen, haben ja praktisch davon profitiert, dass im Rahmen der Digitalisierung sich im Prinzip weltumspannende Monopole zu bilden beginnen. Das ist auch, braucht man keine Verschwörungstheorie, um das zu erklären, sondern das ist ganz einfach. Also was weiß ich, Beispiel Online-Kauf. Wenn ich eine Plattform habe und weiß, da finde ich alles, dann muss ich nicht 10 Online-Plattformen abgrasen, um das Angebot zu überschauen. Also tendiert es zum Monopol. Wenn ich mit Software arbeite, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite und alle haben die gleiche Software, ist das auch einfacher, dann weiß ich, alles kompatibel. Wenn ich dem eine Datei schicke, kann der sie lesen, kann sie bearbeiten, kann sie zurückschicken. Ja. Wenn ich ein Banking-System habe, wo ich weiß, alle sind bei dieser Online-Banking-Plattform, macht es die Sache leichter. Und so bilden sich Monopole aus in der digitalen Welt, die zu unheimlicher Machtkonzentration führen und zu unheimlicher Geldkonzentration. Und jetzt haben wir einen Schritt, der vielleicht überraschend ist, aber den alle vollziehen. Jeff Bezos hat sich eine Zeitung gekauft. Elon Musk hat sich Twitter gekauft. Und das große Vorbild ist letztlich Berlusconi, der von der anderen Seite kam, der ein Medienunternehmen hatte und damit in die Politik gegangen ist und damit juristische Verfolgung uns auch verhindert hat. Und da ist meiner Meinung nach noch zu wenig Fokus drauf, auf dieser Konzentration von wirtschaftlicher Macht, Monopolstellung und Medienmacht. Und auch die Medien, die letztlich monopolisierend wirken, diese kommerziellen. Ja. Wenn ich mich auf X unterhalten würde, ich tue es nicht, würde ich dort nur Sachen sehen, die andere User von X posten. Und das ist der große Unterschied jetzt zum Beispiel zum Fediverse. Im Fediverse kann jeder praktisch so eine Instanz unterhalten. Jeder kann sein kleines WhatsApp machen, sein kleines Twitter. Und alle können miteinander sprechen. Ja, es gibt diesen Zug zur Konzentration nicht, zur Monopolbildung, sondern das ist sozusagen Democracy by Design. Ja, was übrigens noch den großen Vorteil hat, ich kann es auch nicht von oben gleichschalten. Ich kann nicht wie Elon Musk sagen, alle müssen meine Posts lesen, egal ob sie es abonniert haben oder nicht. Ja, oder meine Sachen werden ausgespielt, sondern das entscheiden die Leute, die hier sich unterhalten. Ja. Und deshalb sehe ich auch diesen großen demokratischen Vorteil im Fediverse. Ja. Zum einen, es erhält unsere Demokratie, weil es eine ganz andere Diskussionskultur sozusagen in sich angelegt hat. Und zum anderen, es lässt sich nicht kapern und es führt nicht zu Machtkonzentrationen. Und eine ganz große Aufgabe sehe ich eben für uns drin, wenn wir Demokratie und Rechtsstaat erhalten wollen, eine effektive Regulierung zu finden für diese monopolisierenden und letztlich Autoritarismus fördernden Instanzen, dass man da diese Monopole verhindert oder auch sprengt. Und ich finde es interessant, wie aggressiv die USA reagieren auf jedes Regulierungsbemühen der EU in Richtung Social Media. J.D. Vance, der gesagt hat, wenn ihr X reguliert, dann entziehen wir euch den NATO-Schutz. Das sagt schon alles über die Zusammenhänge. Da steckt wirklich heute die Macht drin. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das kann man einfach, ehrlich gesagt, jeden Tag in der Zeitung lesen oder auf X.
Ja, also das ist, da sind wir ganz beieinander. Ich hatte jetzt auch gerade mein Seminar am KIT in Karlsruhe zu Berufs- und Medienethik über KI-Anwendung und ich sehe das auch so, sogar noch einen Tick mehr. Also Republik, Res Publica, die öffentliche Sache, das war ja auch am Anfang vor allem mündlich, wobei die Römer schon am Forum Romano zum Beispiel das eingeführt haben, die Lesung, das heißt also über ein Gesetz beispielsweise musste erst mehrfach abgestimmt werden. Also man hat quasi die Schrift schon eingesetzt, um die Prozesse zu bremsen. Cicero, der auch gesagt hat, das sei viel schlauer wie bei den Griechen. Die haben sich so lange ins Theater gesetzt, bis sie abgestimmt haben und dann kam Krieg dabei raus. Also da wurde quasi die Schrift bereits eingesetzt, um das mündliche Element zu zähmen. Mhm. Ja, die athenische Demokratie, die tatsächlich nur auf Stadtebene funktionieren konnte, weil man das ja noch mündlich machen wollte. Ja. Und dann breitet sich das mit den Mediensystemen breitet sich das aus. Also es wäre ohne die Druckerpresse moderne Nationalstaaten beispielsweise gar nicht denkbar gewesen. Deswegen sprechen wir ja von Pressefreiheit, ja, obwohl heute ja kaum noch gepresst wird, gedruckt wird. Aber die Druckerpresse, ohne die wären wir sozusagen gar nicht in der Form da und das hat natürlich eine unglaubliche Dynamik gegeben. Und als Antisemitismusbeauftragter beginnt für mich die Geschichte dann tatsächlich schon 1928. Die Nazis liegen bei der Reichstagswahl bei 2,6%. Das sind also eine völlige Splitterpartei. Und der Rami Suliman von Baden hat mich das an der Veranstaltung mal gefragt, hat gesagt, Michael, erklär mir mal, 2,6% und 5 Jahre später waren sie an der Macht. Wie konnte das so schnell kippen? Ja, da haben wir zum einen das Versagen der Weimarer Justiz damals gehabt, die nach dem ersten Hitlerputsch nicht durchgegriffen hat, obwohl sie es hätte eigentlich müssen. Aber es war vor allem dann Hugenberg. Mhm. Es war ein Medienunternehmen. Ja. DNVP, der hat gesagt, hier, wir kommen nicht über unsere 15%, nehmen wir doch den Hitler, öffnen wir dem doch mal die Tore. Wir können den sicher kontrollieren und das Ergebnis ist bekannt. Ja, er kam in der Wochenschau, er kam in den Zeitungen. Hitler wurde innerhalb von wenigen Jahren so mächtig, dass natürlich auch dann Hugenberg die Kontrolle verloren hat. Und deswegen ärgert es mich zutiefst, dass wir tatsächlich zum Beispiel auch Konzerne hatten, die einen Wahlaufruf von Elon Musk für die AfD dann vor der letzten Bundestagswahl platziert haben, wo ich also dann auch wirklich Sachen sehe, da wird einer Monopolbildung und einer Lobbyarbeit Rechnung getragen. Dabei kann es keine Demokratie und keine Republik geben ohne funktionierendes Mediensystem. Ja. Und ich sehe das genauso. Ich habe sogar gefordert, dass man Aufwendungen für Free and Open Source Software eigentlich als Verteidigungsausgaben geltend lassen müsste. Weil es geht wirklich drum, wir sehen es am Internationalen Strafgerichtshof, wird sanktioniert von Seiten der USA. Sie haben, glaube ich, beim Neujahrsempfang auch mal, da haben Sie vielleicht auch noch was sozusagen auch darüber gesprochen, weil aus meiner Sicht kann es doch nicht wahr sein, dass wir jetzt ein führendes internationales Gericht haben und die Amerikaner sagen, wir sanktionieren die, kein Microsoft mehr, kein PayPal, keine Visitenkarte, Kreditkarte, keine Hotelbuchung. Ich werde in einer der folgenden Folgen Hate Aid interviewen, die ja auch gerade von Amerika aus bedroht werden mit Sanktionen. Das ist doch nicht mehr harmlos. Das ist ja eine Infragestellung von auch staatlicher Souveränität. Oder sehe ich das zu krass?
Also ich meine nicht, dass ich es zu krass sehe. Also man muss erstmal ein paar Fakten zusammentragen, um die Dimension zu erkennen. Also Trump hat in seinem ersten Term diesen US Cloud Act erlassen, der auch nicht mehr aufgehoben wurde, der gilt. In dem US Cloud Act steht drin, dass jede Firma, die der US-Jurisdiktion unterliegt, in Software, die sie produziert, sogenannte Backdoors einbauen muss, also Hintertürchen, über die man auch scheinbar nicht abhörbare, nicht knackbare Sachen entschlüsseln und auf die entsprechenden Inhalte zugreifen können. Das geht noch weiter. Die müssen auch, wenn die US-Regierung es anfordert, die entsprechenden Daten liefern. Die müssen die Daten auch dann liefern, wenn diese Daten nicht auf amerikanischen Servern liegen. Und ich hatte neulich, ich sage jetzt den Unternehmensnamen in dem Zusammenhang nicht, das ist nicht das größte Unternehmen, das man vielleicht zur Reputation da sagen, weil da zwei genau das gleiche anbieten strukturell. Aber ein kleinerer Verlag im juristischen Bereich hat sich ein Startup gekauft, um eine KI-Anwendung anzubieten. Und ist natürlich vor allem für Anwälte gedacht. Und Anwälte müssen immer darauf achten, sie müssen die DSGVO anhalten und natürlich das Mandantengeheimnis wahren. Das heißt, die müssen bei ihren Verträgen darauf achten, dass niemand diese Inhalte lesen kann, die sie irgendwo erlagern. Und wir haben dieses Tool angeschaut, es gab eine angeregte Diskussion und irgendwann fragt einer, ja, auf welchen Servern läuft das denn? Dann hat er gesagt, ja, also alles zertifiziert nach DSGVO. Nach Bundesrechtsanwaltsordnung, kein Problem, läuft auf europäischen Servern. Dann kam die Frage, und wer betreibt die Server? Antwort, ein großer amerikanischer Serveranbieter. Dann die nächste Frage, und was denken Sie, was passiert, wenn die US-Regierung diese Daten anfordert? Und der CEO dieser Firma sagt ganz offen, die werden sie liefern. Und jetzt können wir einen ganz kleinen Schritt machen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Sicherheitsarchitektur. Nehmen wir das einfachste Beispiel, eine Polizei. Und diese Polizei möchte up-to-date sein und arbeitet mit Software, die Datenbanken sehr schnell auswerten kann. Und jetzt nehmen Sie eine Software von einem Hersteller, der aus den USA kommt und dem US Cloud Act unterliegt. Und man stellt sich mal folgendes Szenario vor. Die Polizei hat gerade zwei große Ermittlungen laufen. Die eine Ermittlung, da geht es um die Abwendung von einem furchtbaren Anschlag, bei dem man noch nicht genau weiß, wer, wann, wo, wie, was. Und das andere sind dann strafrechtliche Ermittlungen. Nehmen wir mal gegen einen Rechtsextremisten, der schon einen Anschlag verübt hat. Und jetzt kommt die US-Regierung und sagt, sei doch so nett und hört mal auf mit dieser dämlichen Ermittlung gegen den Rechtsextremist. Der ist einfach sehr gut vernetzt mit unseren Freunden bei MAGA. Weil sonst könnte es sein, dass wir euch den anderen Teil der Software, der eure Datenbanken auswertet, einfach abschalten. Das wäre doch schade, wenn so ein großer Anschlag passiert.
Mhm. Und ich meine, da sind wir ja eigentlich schon nah dran. Aber das würde doch dann faktisch bedeuten, dass wir tatsächlich eigentlich den Weg von Schleswig-Holstein einschlagen müssten oder auch vom österreichischen Bundesheer, die haben auf Libra umgestellt. Um ein anderes Beispiel zu nennen, Dänemark geht ja auch in diese Richtung, wie man ja derzeit sieht, aus guten Gründen. Das heißt, eigentlich müsste Europa tatsächlich auf Free- und Open-Source-Software umstellen und wegkommen von dieser Dominanz amerikanischer Konzerne, weil sonst unsere Souveränität eigentlich kompromittiert ist.
Es geht noch weiter. Also wir müssten auf Open Source und europäische Software umstellen, weil nur das wäre transparent und in unserem Herrschaftsgebiet, auch in unserem rechtlichen Herrschaftsgebiet sozusagen. Wir müssten aber auch gucken, dass wir bei Software keine Einfallstürchen haben. Also ich habe neulich einen interessanten Report gehört, dass möglicherweise über chinesische Wechselrichter auf PV-Anlagen manipulativ zugegriffen werden kann, sodass es zu einem entweder Überlastung vom Netz oder zum Netzausfall kommen kann. Ich kann es jetzt technisch nicht beurteilen, aber völlig absurd ist es leider nicht. Ja. Und vor allem müsste ich gucken, dass ich diese Software dann auch auf europäischen Servern von europäischen Anbietern betreibe. Also es muss praktisch jeder Zugriff von Drittstaaten, die nicht unserer Rechtsordnung unterliegen und die nicht dann die halten, muss unterbunden sein. Ich finde zum Beispiel total interessant, dass sich die Schweiz nach intensiver Prüfung entschlossen hat, Palantir nicht einzusetzen, weil es ihre Sicherheit gefährdet. Ja. Man sollte sich mal mit den Nachbarn unterhalten.
Also ich glaube, das hören die Hörerinnen und Hörer auch, dass wir hier im Raum genickt wird. Das ist sozusagen, also ja. Ich glaube auch, digitale Souveränität ist gewaltig unterschätzt worden. Ich habe selber Angriff erlebt. Ja, ich bin selber auf eine rechtsextreme Plattform damals angeprangert worden. Übrigens auch an Weihnachten, genau wie HateAid von einer Trump-nahen Organisation. Die Angriffe bis ins Privatleben hinein, zum Teil bis heute. Ich habe geklagt gegen Twitter in Frankfurt, in erster Instanz ein Riesenerfolg, in zweiter Instanz sind wir dann leider gescheitert mit einem Urteil, das für mich bis heute schwer nachvollziehbar ist, aber wo dann auch die Frage war, ob wir jetzt nicht nochmal ansetzen mit europäischem Recht, weil wir inzwischen eine andere Rechtslage haben. Also da habe ich noch nicht entschieden, ob ich mir das nochmal antue, ob ich da nochmal reingehe. Aber ich sehe das Thema auf jeden Fall auch als riesig. Und von meiner Arbeit her als Antisemitismusbeauftragter kann ich nur sagen, wer Medien nicht versteht, versteht weder die Religionen noch das Recht. Ja, also das ist sozusagen, wenn ich sage oft in Vorträgen, wenn ihr nur einen Satz verstehen wollt, dann versteht, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Da hängt so viel dran, Rechtsverständnis, linearer Kalender. Das erschließt so viel, das ist aus meiner Sicht sogar noch fundamentaler als das Religiöse selbst. Zu verstehen, wie Medien funktionieren, heißt, wie wir unsere Erfahrung strukturieren, wie wir unsere Öffentlichkeit strukturieren, wie wir bis in die Gefühle rein, zum Beispiel, ob wir einen Fortschritt erwarten oder ob wir denken, früher war alles besser. Das ist alles medial strukturiert. Aber Sie hatten auch gesagt, Sie wollen auch zwei, drei Fragen loswerden, dass wir nicht sozusagen hier einseitig, ich habe hier keinen Richter verhört, also ich glaube, Sie sind natürlich, Sie haben auch die Möglichkeit. Ich bin gespannt.
Also was mich wirklich interessiert, ich meine, Sie kommen ja sozusagen aus einer unglaublich diversen Lebenssituation, was Religion angeht. Welche Rolle spielt für Sie überhaupt noch konfessionelle Bindung? Spielt es noch eine Rolle? Also vielleicht zum Hintergrund, also ich bin konfessionslos. Ich hatte aber mal einen guten Freund, der war Franziskanermönch und der hat zu mir gesagt, für ihn spielt mittlerweile Religion oder Religionszugehörigkeit keine Rolle mehr. Interessiert nur noch, ob jemand wirklich sucht.
Ja, Also ja, bei mir ist so, ich komme ja ursprünglich aus einer nicht religiösen Familie, also konfessionsfrei, wie man heute sagt. Ich bin erst als junger Erwachsener, habe ich mich evangelisch taufen lassen. Meine Frau ist Muslimin. Ich habe dieses Sonderkontingent für die jesidischen Frauen und Kinder geleitet und engagiere mich da auch weiterhin sehr für das Miteinander. Also gerade aktuell in Pforzheim haben wir zum Beispiel jetzt gehabt zwei Veranstaltungen, ein gemeinsames Lichterfest, jüdisch, christlich, jesidisch. Das hat es in der Form noch nie gegeben, religionshistorisch, dass drei Religionen im Pforzheim gemeinsam ihre religiösen Feste feiern. Ja, und natürlich wurde ich für dieses Amt vorgeschlagen von den jüdischen Gemeinden, ja, und zwar von Baden und Württemberg gemeinsam. Mhm. Das ist egal, in welcher Religion das bedeutet, wenn sich Baden und Württemberg einig sind. Ja, und aus meiner Sicht ist es so, da kann ich durchaus dem befreundeten Franziskaner entgegenkommen. Franziskus finde ich auch ganz arg toll. Ich erlebe Religiosität wie einen Berg. Umso höher man klettert, umso näher kommt man sich. Also ich kann mit jemandem, der tief humanistisch, philosophisch unterwegs ist, aber erst recht mit jemand, der jüdisch, religiös, buddhistisch, muslimisch ist und so weiter. Die Gemeinsamkeiten werden immer größer. Und das läuft dann am Ende tatsächlich, deswegen sage ich das so, auf die Menschenwürde raus. Also beispielsweise kann ein Buddhist sagen, der glaubt dann nicht, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, aber er kann sagen, in der buddhistischen Tradition oder auch im Jesidentum, im Sikhismus, im Hinduismus, sind es Menschen, die erlösungsfähig sind, also die Moksha oder das Nirvana erreichen. Also all die religiösen und philosophischen Traditionen nähern sich, wenn man sie ernst nimmt. Und das wäre auch meine Antwort.
Ja.
Also ich erlebe das auch so, dass wenn ich zum Beispiel mit dem Hohen Rat der Jesiden in Lalisch oder auch mit den jüdischen Gemeinden zu tun habe, mit den Rabbinern zum Beispiel, wo auch wirklich Freundschaften bestehen, den Bischöfen, Bischöfinnen, die wir haben, dann erlebe ich schon, dass die Leute ganz genau gucken, nimmt der seine eigene Haltung ernst? Und wenn sie merken, das tue ich, dann wächst da auch ein Vertrauen.
Mhm.
Also sie wissen dann eben auch die jüdischen Gemeinden, dass es mir nicht darum geht, irgendwie ein schlechtes Gewissen abzuarbeiten oder irgendwelche Schuldkomplexe, sondern die jüdischen Gemeinden haben gesagt, Michael, gerade weil du dich für die Jesiden eingesetzt hast, weil du da dein Leben riskiert hast, um diesen Menschen zu helfen, wissen wir, du stehst auch wirklich für uns ein.
Mhm.
Ja, und wenn es darum geht, ob Leute das Recht haben, ein Gotteshaus zu bauen, ja, dann ist natürlich jemand, der auch selber betet, wird zugeschrieben, dass man das vielleicht auch versteht, warum das für Menschen wichtig ist. Deswegen würde ich also tatsächlich auch sagen, nimm die konfessionelle, die philosophische Prägung ernst, denn wenn du das wirklich tust, dann verliert sie irgendwann an Bedeutung.
Mhm. Jedenfalls gewinnt das Verbindende.
Ganz genau. Also meine Frau und ich, sie ist Muslimin und es gibt immer noch Themen, da sind wir nicht einer Meinung. Ich habe aber gehört, das kommt in den unterschiedlichsten Ehen vor. Ja, genau. Und trotzdem haben uns aber die Jahre des Dialoges und Gespräches auch jeweils unsere Tradition sehr viel besser verstehen haben. Außerdem ist es nicht schlecht, wir haben ständig Feiertage. Also bei uns, und wenn wir dann noch von jüdischen Freunden zu Pessach eingeladen sind und so, also wir scherzen manchmal, dass wir haben dieses unglaubliche Glück, in einem vielfältigen Land zu leben und teilhaben zu dürfen an den religiösen Traditionen. Und deswegen habe ich das auch in der wichtigsten Rede meines Lebens am 9. November 23, direkt nach dem Anschlag der Hamas, 100 Jahre nach dem ersten Hitlerputsch, 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, habe ich also genau das, was wir besprochen haben. Ich habe eben gesagt, wenn eine Gruppe nicht mehr sicher ist, ist keiner mehr sicher.
So ist es.
Und das war sozusagen, das ist der Kern und das wissen auch die jüdischen Gemeinden und das finden die auch so wichtig, dass da nicht einer ist, der sich sozusagen am Judentum abarbeitet und dann sagt, es tut mir leid und ich mache das aus schlechtem Gewissen. Wir haben den Antisemitismus ja nicht überwunden, wenn wir jüdische Menschen für bessere Menschen halten, sondern wir haben ihn dann überwunden, wenn niemand mehr ein besserer Mensch sein muss. Wenn es einfach okay ist, verschieden zu sein und sich niemand rechtfertigen muss, dass er nicht religiös ist, jüdisch, muslimisch, buddhistisch, christlich. Wenn das sozusagen, wenn man ohne Angst in Sicherheit und Freiheit verschieden sein darf, dann ist, glaube ich, das Ideal von Demokratie erreicht.
Ja. Gab es mal eine ganz tolle Werbung für Jugendliche, da sieht man so drei Mädchen tuscheln und ein bisschen weiter weg sitzt ein Junge im Rollstuhl. Dann stand drunter, darf man einen Jungen doof finden, auch wenn er im Rollstuhl sitzt. Und im Prinzip geht es genau darum, jeder hat Eigenschaften, aber das ist nicht trennend, es macht unterschiedlich. Nicht alle sind in allem gleich, aber es macht keinen Unterschied in dem Menschenwürdeanspruch und in dem Zugehörigkeitsanspruch. Wie erleben Sie das? Ich meine, Sie haben gerade nochmal zu Recht daran erinnert an diese tolle Aktion vom Land Baden-Württemberg, die Sie initiiert hatten für die 1000 Jesidinnen. Es werden mittlerweile Jesiden und Jesidinnen wieder abgeschoben. Diese totale Fokussierung auf, die müssen ja alle raus. Ja, ich erlebe das als eine wahnsinnige Entmenschlichung und auch eine Verrohung unserer Gesellschaft. Wie erleben Sie das und aus was können Sie Hoffnung schöpfen, dass wir diese Verrohung wieder überwinden?
Ja, ich habe auch jetzt gerade wieder in einer Veranstaltung in Pforzheim nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass der Bundestag selber im Januar 23 einstimmig, sogar mit den Stimmen der AfD, also einstimmig den Genozid am Jesidentum anerkannt hat. Mhm. Und wenn man sich diesen Beschluss anschaut, dann ist in Ziffer 19 zum Beispiel ausdrücklich drin, dass jesidische Menschen nicht abgeschoben werden sollen, ja, ins Kriegsgebiet, dass man auch Familienzusammenführung möglich machen, ja, soll. Und unterschrieben ist es von Rolf Mützenich für die SPD, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt für CDU, CSU und auch Grüne, mhm, und FDP sind dabei. Und ich will gar nicht mehr, als dass der Bundestag das, was er selber beschlossen hat, dass der Bund das umsetzt. Und da komme ich dann auch in diesen Gewissenskonflikt, ich deswegen ja auch gesagt habe, Bundesverdienstkreuz kann ich derzeit nicht annehmen, weil diese Menschenwürde momentan aus dem Blick geraten ist, ja, meiner Meinung nach. Das ist sozusagen, ich nenne das politikwissenschaftlich Rechtsmimesis. Mhm. Das heißt, das meinen viele Leute auch nicht nur in der Union, sondern auch in anderen Parteien meinen es gut. Die denken, wenn wir denen ein bisschen nachgeben, dann werden sich die Leute schon beruhigen. Und nach meiner Erfahrung auch international ist das Gegenteil der Fall. Ja. Wenn man anfängt, die Rechte einer Gruppe in Frage zu stellen, ja, oder hier in dem Fall zu sagen, es ist zwar ein Genozid, aber wir machen nichts für euch, dann führt es nicht dazu, dass sich die Leute beruhigen, sondern dann gibt's einen Rechtsruck,
ja,
und dann gibt's einen Linksruck. Und die Mitte wird zermalmt. Das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in den USA, das sehen wir in Großbritannien, das sehen wir in, beginnend auch schon in immer mehr Teilen in Deutschland. Das heißt, aus meiner Sicht, und das ist wirklich meine Überzeugung auch als Politikwissenschaftler, eigentlich musst du genau dann, wenn die Leute Angst haben, wenn du unter Druck stehst, genau dann zu deinen Werten stehen. Du musst, ja, dann Sicherheit ausstrahlen. Das ist ja auch, deswegen glaube ich auch nicht, dass ein Appeasement gegenüber einem Donald Trump oder einem Wladimir Putin funktionieren wird. Diese Leute, und ich war ja im Irak und sag auch immer wieder, vor Gericht war ich schon 4-mal als Sachverständiger zum Islamischen Staat. Diese Leute halten Diplomatie und Zurückhaltung für Schwäche.
Ja.
Und ich glaube, dass unsere Mitte und die demokratischen Parteien viel stärker werden würden, wenn sie aufhören würden, den Radikalen nachzulaufen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber ich erlebe fast nie, dass die Leute sagen, Hauptsache viele Abschiebungen, sondern die allermeisten sagen mir, Leute, ihr schiebt die Falschen ab. Diejenigen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, die 5-mal ihre Identität wechseln, die kommen durch. Aber die Familie, wo die Kinder in die Schule gehen, wo Ausbildung gemacht wird, die arbeiten, die sich wirklich integrieren wollen, die schiebt ihr ab. Ich erlebe nirgendwo, dass das dazu führt, dass Rechtsextreme schwächer werden würden.
Im Gegenteil. Also das lässt sich politikwissenschaftlich an vielen, vielen Beispielen belegen. In dem Moment, wo ich sozusagen diese Grunderzählung, der Ausländer ist böse, der muss hier raus, ja. Oder die andere Religion ist böse, die müssen wir rausdrängen, ja. Oder die Schwulen sind böse, die müssen wir rausdrängen. In dem Moment, wo ich anfange, so eine Grunderzählung, selbst mit dem Duktus, wir wollen denn ja nichts Schlimmes, nur so ein bisschen mehr unsichtbar, ein bisschen mehr raus. Sobald ich anfange, dieses Tabu aus der etablierten Mitte herauszubrechen, ist es zerbrochen und die Verschiebung findet statt. Und dann wird nur noch darüber diskutiert, wie unmenschlich darf man sein.
Genau.
Die USA zeigen jetzt mal, wie weit man das ausreizen kann mit ICE. Ja. Aber ich fange das nicht mehr ein.
Genau.
Und das Schlimme ist ja, alle diejenigen, die bereits zu Populisten oder zu Radikalen abgewandert sind, die sagen ja nicht, oh, jetzt wollen die in der Mitte was für mich tun, da komme ich doch gerade mal wieder zurück, sondern die sagen, sich, selbst die sagen das.
Ja.
Also hat noch die Radikalen recht, also wähle ich die erst recht.
Ja.
Ja? Ich fasse es immer, manchmal braucht man Schlagworte, ja. Ich fasse immer zusammen und sage, kopieren verdoppelt das Original.
Ja.
Ja.
Genau.
Nicht den Kopierer.
Ja, und das ist eben der Begriff der Mimesis. Das bedeutet eben, also das beginnt in der Evolutionspsychologie vor etwa 2 Millionen Jahren. Die Menschen stellen nicht mehr nur Pebbles, nicht nur Abschläge her, um die Nuss aufzuknacken, sondern jetzt werden die Faustkeile, die eine andere Person hat, werden interessant. Mhm. Jetzt beginnen wir, Ziele voneinander zu übernehmen. Viele Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht am Unterschied Hund-Wolf kennen. Ja, Wölfe, die tun sich relativ schwer damit, noch zu verstehen, was will ein Mensch. Hunde können das, die haben das gelernt. Das heißt, wir übernehmen Ziele. Und wenn Leute aus der Mitte der Gesellschaft anfangen, quasi auf schwächere Gruppen einzuprügeln, sie unsichtbar zu machen oder auszugrenzen, dann würde ich Ihnen völlig recht geben, kenne ich kein Beispiel dafür in der Geschichte, wo man dann die Leute gesagt hat, jetzt ist gut, sondern es führt immer dazu, dass die Dinge ins Rutschen geraten und dass man das irgendwann auch nicht mehr einfangen kann. Ja. Und das war auch der Grund, es ist ja jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, dass ich zum allerersten Mal als Christdemokrat vor der Gewissensentscheidung gestanden bin, meinem Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten widersprechen zu müssen, weil diese Abstimmung gemeinsam von CDU, CSU und FDP mit der AfD halte ich für einen grundgesetzlichen, aber auch für einen strategischen Fehler. Das hätte nicht passieren dürfen und ich glaube, das hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Und ich kann nur von meiner Seite her sagen, dass ich bis zuletzt immer dafür eintreten werde, im Interesse der jüdischen Gemeinden und aller anderen Minderheiten, dass in diesem Land das Grundgesetz weiter gilt, dass die Menschenwürde unantastbar ist, dass es nicht daran hängen darf, welche Hautfarbe, welche Herkunft, welche Religion jemand hat, sondern dass wir entweder alle gleiche Rechte haben oder wir haben keine Rechte mehr.
Ja.
Und wenn wir da sozusagen da über die Gewaltenteilung hinweg sagen, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, ich glaube, dann haben wir Grund zur Hoffnung.
Das wäre schön. ich glaube, der Konsens ist unter vielen Menschen noch da, aber ich glaube, es ist höchste Zeit, dass man einfach immer wieder auch in einfachen Worten daran erinnert, die erste Wahrnehmung von einem anderen sollte sein, es ist ein Mensch.
Ja. Sei ein Mensch. Das war ja auch sozusagen ein Wunsch, der auch von Holocaust-Überlebenden vorgetragen worden ist. Ich glaube, es ist ein wunderschönes Schlusswort. Herr Müller, das war ein intensives Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich glaube, auch viele Hörerinnen und Hörer werden mit Interesse auch mal gehört haben, wie wichtig Medienrecht ist. Ja. Staatsrecht, Publikative, aber vor allem Medienrecht haben wir heute viel beraten. Und ich kann allen nur empfehlen, folgt dem Jörg Müller auf Mastodon. Und wird Ihnen noch das Schlusswort geben, diese wunderbare Aktion der badischen Justiz auf Mastodon kurz vorzustellen, weil das sollten die Leute wissen.
Ja, aber getreu dieser Erkenntnis, man muss dort sprechen, wo es Ohren gibt und dort Bilder zeigen, wo es Augen gibt, haben wir uns ins Fediverse und auf andere Social Media gewagt als OEG Karlsruhe. Und weil sowas einen griffigen Namen braucht, habe ich mir den Namen recht sympathisch ausgedacht, der übrigens mittlerweile zum Schutz angemeldet ist beim Deutschen Patent- und Markenamt. Und das sind im Moment 5 junge Kolleginnen unterschiedlicher Dienste, Richterinnen bis Servicekraft. Und die machen kurze Videos, wo Urteile vorgestellt und erklärt werden. Die machen kleine Erklärtafeln zu Rechtsfragen. Da gibt's Kurzinterviews, mal mit mir, mal mit anderen. Da gibt's einen Tag mit, wo man Leute begleitet, Berufsbilder vorstellt. Und wir hoffen einfach, damit so einen kleinen Einblick geben zu können, wie ist es eigentlich wirklich in der Justiz? Was machen die eigentlich da? Wie denken die, für was stehen die eigentlich ein? Zum Teil ist es unterhaltsam, zum Teil ist es ernst, zum Teil ist es ganz juristisch. Und ich glaube, diese Vielfalt tut gut, wenn man die wahrnehmen kann, denn so ist Justiz tatsächlich.
Und die Justizministerin hat mir gesagt, es kommen auch dadurch mehr Bewerbungen und gute Leute in die Justiz.
In der Tat.
Auch nicht schlecht. Also, herzlichen Dank. Ich fand, diese Folge war recht sympathisch.
Vielen Dank.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.